Dieser Podcast wird präsentiert von Jäckli Weine, ihrer Weinhandlung mit Marken- und Nischenweinen für Weinliebhaber, Vollblutanfänger und alle dazwischen.
NZZ Akzent. Anfang September am Sonntag auf dem Petersplatz im Vatikan. Zehntausende Menschen sind versammelt für diesen historischen Moment.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Papst Leo XIV. Und sein Gefolge treten aus dem Petersdom, begleitet von Gesängen. Und auf der Bühne angekommen, bekommt der Papst das Mikrofon und spricht Carlo Acutis heilig.
Et Carolum Acutis. Sanctus esse discernimus et definimus, ac sanctorum catalogo ascribimus.
Andrea, jemanden heilig zu sprechen, das ist ein großer Moment, wohl auch für den Papst. Aber diese Heiligsprechung ist nochmals ganz besonders, denn mit Carlo Acutis ist ein Teenager ein Heiliger geworden.
Ja, genau. Also Carlo ist nur gerade 15 Jahre alt geworden. Die meisten Heiligen in der katholischen Kirche, da gibt es Zehntausende, die sind schon im Mittelalter, haben die gelebt, sind Märtyrer gewesen, Jungfrauen, asketische Mönche. Und Carlo ist da ganz anders. Er ist eben nicht so eine Figur aus der Vergangenheit, sondern er ist einer von uns, mit dem sich heute die Menschen auch identifizieren können. Und er ist eben auch der erste heilige Millennial.
Wie kann es sein, dass ein toter Teenager zum Heiligen wird und damit auch zum Hoffnungsträger für die katholische Kirche? Das besprechen wir mit Reporterin Andrea Spalinger. Ich bin Nadine Landert. Was ist an Carlo Acutis denn so besonders, dass er vom Papst zum Heiligen erklärt wurde?
Also zum einen ist das sein Leben, wie er gelebt hat, seine Biografie. Eigentlich war er ein ganz gewöhnlicher Junge. Er ist in Mailand aufgewachsen und er war aber eben schon von Anfang an sehr, sehr religiös. Obwohl die Eltern nicht gläubig waren oder sagen wir nicht regelmäßig in die Kirche gingen, hat er halt schon als ganz kleiner Junge, wollte er immer in die Kirchen rein, er wollte zu Heiligen beten und er hat dann schon mit 7 ist er täglich in die Messe. Und er hat auch dem Pfarrer geholfen, eine Webseite zu machen für die Kirche. Und er war sehr computeraffin und hat dann online eben so eine Sammlung zusammengestellt von den 140 Wundern, die bekannt sind, eucharistischen Wundern. Also Wundern, die mit dem Abendmahl zusammenhängen.
Also der Glaube als großes Kriterium.
Genau, der Glaube. Und gleichzeitig war er aber auch sehr wohltätig, also schon als Kind. Er kam aus einem sehr wohlhabenden Haus, lebte selber aber sehr bescheiden. Also er hatte ganz wenig Spielsachen und Kleider und sagte immer, er wolle nicht viel besitzen, wenn andere arm seien. Und hat dann eben auch auf dem Schulweg sich immer um Obdachlose auf der Straße gekümmert und Migranten und denen zu essen gebracht und sich einfach so mit denen unterhalten. Also er war wirklich so ein besonderer Junge, kann man sagen.
Also der Glaube ist ihm wichtig, er praktiziert diese Nächstenliebe. Das allein reicht ja jetzt wohl noch nicht, um ein Heiliger zu sein.
Nein, natürlich nicht, weil das muss ja erstmal bekannt werden. Also bevor jemand heilig wird, da braucht er auch eine große Lobby und viele Leute hinter ihm, die eben sich für ihn einsetzen, für seine Heiligsprechung. Und in seinem Fall, im Fall von Carlo Acutis, war das seine Mutter.
Carlo faceva tutto in Gesù, per Gesù e con Gesù.
Ich habe Carlos Mutter Antonia Salzano in Assisi getroffen, einer mittelalterlichen Stadt in Umbrien, wo die Familie ein Sommerhaus hatte und eben sehr oft Carlo auch da war in seinen Ferien. Und Carlo hatte eine sehr spezielle Beziehung zu diesem Städtchen Assisi, das als sehr religiös gilt und aus dem eben auch sehr viele bekannte Heilige kommen.
E devo dire che Carlo per me è stato un maestro. Quando è morto, per me è come se fosse morto un maestro.
Wir haben auch über Carlos Tod gesprochen. Also die Mutter hat mir erzählt, wie er im Oktober 2006, also eben gerade einmal 15 Jahre alt war, krank wurde, ganz plötzlich. Wie sie erst dachten, es sei nur eine Grippe und dann als es immer schlimmer wurde, ins Krankenhaus gingen. Und da wurde klar, er hat Leukämie und er ist dann auch innerhalb von wenigen Tagen gestorben. Mhm. Das war für die Familie natürlich ein sehr schwerer Schlag. Carlo war der einzige Sohn. Und die Mutter ist in der Zwischenzeit durch ihren Sohn eben auch sehr gläubig geworden. Und sie hat dann sehr mit Gott gehadert und konnte eben nicht verstehen, wieso er ihr den Sohn genommen hat. Und sie hat das dann irgendwie so überwunden, dass sie gesagt hat, sie würde jetzt ihr Leben dem Sohn widmen und dessen Heiligsprechung.
Also war sie denn einfach davon überzeugt, dass ihr Sohn heilig sein soll?
La sua morte, la fama di santità c'era già.
Ja, sie war da offensichtlich total davon überzeugt. Sie sagte sich, der hat wie ein Heiliger gelebt, der hat alles getan, um die katholische Kirche auch populärer zu machen, zu stärken. Sie hat dann auch als Beweis von Anfang an angebracht, dass schon zu seiner Beerdigung sehr, sehr viele Leute kamen und eben auch viele Leute von der Straße, denen er geholfen hatte, dass er also sehr populär war. Und sie hat auch immer vorgebracht, dass ihr schon, als Carlo noch ganz klein war, ein älterer Priester einmal gesagt haben soll, dass ihr Sohn einmal eine ganz wichtige Rolle in der katholischen Kirche übernehmen werde.
Okay, und wie ist sie das dann angegangen, also das Ziel, dass ihr Sohn heilig gesprochen wird?
Ja, sie musste ihn vor allem mal bekannt machen. Sie hat dann einen Verein gegründet, Verein Carlo Acutis. Sie hat angefangen, Flugblätter zu drucken, Gebetskärtchen, Plakate. Und sie ist dann wirklich erst in Mailand und dann in Italien und dann in ganz Europa herumgefahren und hat so auf die Botschaft ihres Sohnes sozusagen hingewiesen. Sie hat auch seine Wundersammlung im Internet auf ganz viele Sprachen übersetzt und Ausstellungen organisiert in Kirchen. Also sie musste so einfach mal auf ihn aufmerksam machen. Mhm. Und gleichzeitig braucht es für eine Heiligsprechung eben auch Wunder. Also man muss beweisen können, dass jemand Wunder vollbracht hat. Und sie hat dann auch angefangen, eben Berichte von solchen Wundern zu sammeln.
Also da haben Menschen ihr von Wundern berichtet?
Genau. Also das funktioniert so in der katholischen Kirche. Also Heilige sind eigentlich wie ein Zwischenglied zwischen dem Menschen und Gott. Also sie sind so Fürsprecher bei Gott und sie können dann, wenn die Menschen zu ihnen beten, bei Gott sozusagen Wunder erwirken für diese Person. Und das läuft auch über Reliquien, also Gegenstände dieser Heiligen. Und die Mutter hat also angefangen, solche Reliquien, also entweder Körperteile wie Haare von Carlo oder auch Pullover oder andere Gegenstände, die er besaß, dann zu verteilen. Und so kamen dann Rückmeldungen, dass eben Menschen, die zu diesen Reliquien gebetet haben, Wunder erlebt haben. Also das können dann Heilungen sein von Leuten. Es heißt aber auch, sie hat mir auch erzählt, dass er bei Teufelsaustreibungen geholfen habe und dass er zum Beispiel auch ganz viele Menschen bekehrt habe, also dass Menschen zum Glauben zurückgefunden hätten oder überhaupt zum katholischen Glauben gefunden hätten dank ihm.
Okay, das ist jetzt das Narrativ einer Mutter, die eben will, dass ihr Sohn heilig gesprochen wird. Das lässt sich ja auch schwer überprüfen.
Ja, klar, das ist natürlich ihre Erzählung oder das sind andere Gläubige, die so etwas glauben. Bei ihr ist es sehr schwierig, dann, wenn man mit ihr spricht, zwischen Realität und heiligen Erzählung so zu unterscheiden. Also sie versucht natürlich, so einen Mythos zu schaffen, eine Legende über ihren Sohn und da helfen diese Wunder dabei.
L'ultimi due miracoli sono avvenuti recentemente, qualche giorno fa, un bambino che doveva morire appena.
2019 hat die Familie dann entschieden, die Leiche von Carlo zu exhumieren. Also die Mutter hat da erzählt, da war er schon 13 Jahre begraben, dass er eigentlich seine Leiche noch intakt gewesen war. Also auch das ist natürlich so eine Art Legendenbildung. Das ist nicht sehr realistisch, dass das so war. Und der Bischof da vor Ort hat mir dann gesagt, es sei mehr so gewesen, dass sie einfach die Überreste des Körpers, also Knochen und andere Körperteile, die noch da waren, dann so zusammen, er sagte, liebevoll zusammengefügt hätten und dann auch zusammen mit Silikon präpariert hätten. Und am Ende lag dann da wirklich ein Junge, der wie Carlo Acutis aussah, in einer Basilika in Assisi. Also man muss sich das so vorstellen, der liegt in einem Sarg, der ist vorne offen, also da sieht man durch eine Scheibe hindurch, sieht man diesen Jungen in seinem Kapuzenpullover, in seinem blauen, mit Jeans und mit Turnschuhen und wirkt fast schon lebendig oder vielleicht so ein bisschen wie eine Wachsfigur.
Und du warst ja selbst da, Andrea, wie war das für dich?
Ja, ich war da, das war sehr beeindruckend, wie viele Leute da kommen. Also in dieser kleinen Basilika kamen an diesem Tag Tausende von Pilger. Die kommen dahin und warten dann geduldig in einer Schlange, bis sie am Sarg sind von Carlo und beten dann zu ihm, hoffen eben, dass er auch für sie ein Wunder vollbringt. Und das war vor allem auch überraschend für mich, wie viele junge Leute da kamen. Und zwar junge Leute aus aller Welt, also da waren viele aus Italien, aber auch aus Osteuropa, aus Südamerika, aus Asien. Und also wer nicht kommen kann, der kann ihn sozusagen auch aus der Ferne dann um Hilfe bitten, weil der Erzbischof oder die Kirche, die haben da auch so eine Webcam installiert, wo man den Sarg eigentlich rund um die Uhr auch beobachten kann.
Also da kriegt dieses Heiligtum etwas Modernes.
Ja, mit dem schon, dass es eben auch weltweit und für junge Leute auf den sozialen Medien verfolgt werden kann. Und gleichzeitig ist das aber auch wirklich halt noch, also wirkt das noch sehr mittelalterlich, zum Teilweise dieser Kult. Weil Carlo wurden auch gewisse Organe entnommen, die man eben dann als Reliquien brauchen will. Und zum Beispiel sein Herz, das wird da ausgestellt in einer anderen Kirche in Assisi. Da pilgern die Leute auch hin und beten dann sozusagen zu diesem Herz, dass es Wunder vollbringt.
Okay, das hat dann irgendwie schon ja vielleicht etwas Absurdes.
Ja, das wirkt sehr krass, aber für strenggläubige Katholiken ist das halt, also die glauben an Reliquien und eben das, durch diese Reliquien ein Heiliger dann bei Gott für sie auch etwas tun kann.
Wir sind gleich zurück.
Egal ob Bianco di Merlo, Petnat oder Pinot Noir, wir von Jäckli Weine sind überzeugt, dass Schweizer Weine deutlich vielfältiger sind als einfach nur weiß-rot. Lassen auch Sie sich begeistern. Jetzt mit dem Rabattcode PODCAST von zusätzlichen 5% Rabatt auf bereits reduzierte Schweizer Weine profitieren. Alle Infos unter www.jäckliweine.ch/nzz.
Es ist zum einen also die Biografie von Carlo, wie er gelebt hat, dann das Lobbying der Mutter, die Wunder sammelt, Carlos Leiche, die in Assisi von Gläubigen besucht wird. Das alles aber reicht ja wohl noch immer nicht für eine Heiligsprechung. Wo kommt da die katholische Kirche ins Spiel?
Ja, genau. Also am Ende ist es natürlich, seit dem Mittelalter ist es offiziell die Kirche, also der Papst und der Vatikan in Rom, die entscheiden, wer heilig gesprochen wird. Und sie muss offiziell auch die Wunder anerkennen. Also es braucht ein Wunder, um erst selig gesprochen zu werden und danach ein weiteres Wunder, um heilig gesprochen zu werden. Und das ist ein offizieller Prozess, ein sehr komplizierter Prozess, für den es sogar ein eigenes Ministerium gibt. Und das ist eine Behörde, die sich da mit unendlich vielen Verfahren oder Anträgen herumschlägt und einige seit dem 16. Jahrhundert vor sich herschiebt. Wow. Und bei Carlo, das ist sehr, sehr ungewöhnlich, dass das halt so schnell ging und dass er eigentlich schon jetzt nicht einmal 20 Jahre nach seinem Tod heilig gesprochen wird.
Und was waren denn das für Wunder? Also welche Wunder hat Carlo vollbracht?
Also eben laut seiner Mutter ganz, ganz viele, laut der Kirche, da wurden zwei anerkannt. Und das eine war ein dreijähriger Junge aus Brasilien, der eine angeborene Bauchspeicheldrüse-Erkrankung hatte und nur künstlich ernährt werden konnte. Und die Ärzte gaben ihm eigentlich keine lange Lebenserwartung mehr. Und er hat dann in einer Kirche in seiner Heimatstadt ein Stück eines Pullovers von Carlo, das dort ausgestellt war, geküsst. Und es heißt, kurz darauf sei er wie durch eben ein Wunder geheilt gewesen und er habe wieder sogar ein Steak und Bohnen essen können danach, am Tag danach.
Wie ist das zu erklären?
Ja, es ist eben nicht.
Ein Wunder.
Es ist eben nicht zu erklären. Also das wurde dann von den lokalen Ärzten in Brasilien und auch in Rom geprüft und sie fanden eben keine medizinische Erklärung dafür. Und deshalb sagt der Vatikan, es war ein Wunder.
Und da braucht es ja jetzt noch ein zweites Wunder.
Genau, und das zweite war ähnlich. Also das war auch die Heilung von einer jungen Frau aus Costa Rica, die in Italien studierte und bei einem Fahrradunfall ein schweres Hirnschädeltrauma erlebte. Und sie war im Koma, man gab ihr keine Überlebenschancen. Und ihre Mutter ist dann nach Assisi gepilgert und hat am Sarg von Carlo einen ganzen Tag lang gebetet. Und als sie zurückkam nach Florenz, wo die Tochter im Spital war, ist diese dann aus dem Koma erwacht.
Und so beeindruckend jetzt diese Erzählungen sind, das alles wurde geprüft, offiziell anerkannt von der katholischen Kirche als Wunder, aber das eben angedeutet, das ging jetzt bei Carlo sehr, sehr schnell. Da liegen sonst irgendwie Wunder des 16. Jahrhunderts, die es noch zu überprüfen gilt. Wieso hat denn die katholische Kirche hier jetzt so vorwärts gemacht?
Das hat sie natürlich schon auch aus eigenem Interesse. Also bei Carlo ist natürlich die ideale Identifikationsfigur in diesem Moment, weil die Kirche hat ja eher Probleme, junge Leute anzusprechen. Die Kirchen sind oft leer. Und dann nützt dir natürlich so ein junger Mann, der eben auch internetaffin war. Und wenn wir denken, in den letzten Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten, haben wir vor allem auch bei uns in den Nachrichten und so von der Kirche etwas gehört, wenn es um Skandale ging, also vor allem um sexuellen Missbrauch oder auch Korruptionsskandale. Und das ist jetzt halt eine positive Geschichte. Und die Menschen können sich mit ihm eher identifizieren. Also die Kirche versucht sich so auch ein moderneres Image zu geben, würde ich sagen.
Andrea, vielen lieben Dank.
Gerne, Nadine.
Und das war unser Akzent mit Reporterin Andrea Spalinger. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.